Ein einsamer Wanderer ist auf der staubigen Landstraße unterwegs. Er hat bereits eine lange Reise hinter sich, zu Wasser, zu Land, und er ist nur mit dem Nötigsten ausgerüstet, um vielleicht schneller reisen zu können. Auffällig ist, dass er eine Tasche bei sich trägt, was da wohl drin ist. Silvanus ist auf dem Weg nach Kleinasien, der heutigen Türkei. In seiner Tasche hat er einen Brief, den er einigen Leuten zeigen, vorlesen und wenn nötig auch erklären soll. Er ist sozusagen der Postbote. Postboten kennen wir, der Unterschied ist, der erklärt uns nicht, was in dem Brief drin steht. Postgeheimnis und so. Es ist nicht sehr ungefährlich für den Silvanus zu reisen. Es ist nämlich eine Zeit, in der Menschen wie er gerne mal verfolgt werden. In Rom herrscht nämlich der Kaiser Nero. Etwas willkürlich. Wieso werden diese Menschen verfolgt? Was sind das für Menschen? Könnte das mit diesem Brief zusammenhängen, den der Silvanus in seiner Tasche hat? Es sind Menschen, die sich Christen nennen. Sie nennen sich so, weil sie einem jüdischen Mann nachfolgen, den sie Christus nennen. Ein Titel, der damals eigentlich nur dem Kaiser in Rom gehörte. Zunächst hielt man diese Christen für eine jüdische Sekte, aber nach und nach kamen auch Leute aus anderen Völkern hinzu, sodass irgendwann diese Gruppe der Heidenchristen größer war als die Judenchristen. Was sie glaubten über diese Welt, über Gott, das war alles so ganz anders als was damals in den Religionen so bekannt war. Was nicht bekannt ist, wie geht man damit um? Es ist eher eine Bedrohung. Man verfolgt es einfach mal erst. Obwohl diese Christen schikaniert wurden, breitete sich diese Bewegung immer weiter, immer schneller aus. Es gab keine globale Christenverfolgung zu dieser Zeit. Es waren einzelne Plätze. Wo diese Christen lebten, dort herrschte Verfolgung. Dass sich diese Bewegung ausbreitete, lag nicht zuletzt an Leuten wie Silvanus, der diesen Brief überbringen sollte. Auch lag es an Leuten wie denen, die solche Briefe schrieben. Dieser Brief, den Silvanus in seiner Tasche hat, ist von einem einfachen Fischer geschrieben worden. Aber wie kann es sein, dass so ein einfacher, ungebildeter Fischer so ein gutes Griechisch beherrscht und diesen Brief in so gutem Griechisch schreibt? Als er damals berufen wurde, diesem Christus nachzufolgen, war er ein junger Fischer. Mittlerweile sind circa vielleicht 30 Jahre vorbeigegangen. Vielleicht hat er in der Zwischenzeit Griechisch gelernt. Vielleicht sprach man damals auch sehr verbreitet Griechisch. Vielleicht war er auch ein sprachbegabter Fischer, soll es ergeben. Vielleicht hatte er auch Unterstützung von einem gewissen Markus, dem er den Brief diktierte. Und Markus war dafür bekannt, dass er schon mal ein Buch geschrieben hatte, eine Schriftrolle, die gut im Umlauf war. Und da ging es um diesen Christus, den Jesus, um sein Leben und um seine Lehren. So wandert der Silvanus durch das Land mit diesem wichtigen Brief in der Tasche. Er soll eine Rundreise machen. Er soll im Norden starten, dann ins Landesinnere ziehen, sich dann nach Osten wenden, dann wieder nach Westen, um dann wieder in den Norden des Landes zurückzukehren. In dem Brief geht es darum, wie das Leben dieser neuen Christen, dieser Nachfolger von Christus, wie das Leben aussehen soll. Sie sollen sich daran erinnern, dass ihr altes Leben vorbei ist und dass sie nun ausgerichtet sind auf diesen Christus. Ihnen wird die Hoffnung vermittelt, dass auch die Zeit der Verfolgung und Not irgendwann ein Ende haben wird. Sie sind nämlich erwählt, ein gottgefälliges, ein heiliges Leben zu führen, das sich von diesem heidnischen Lebensstil, den sie früher gelebt haben, sich unterscheidet. Dieses Leben soll von Unterordnung und Dienst geprägt sein. So zwei Worte, die damals schon schwierig waren und auch heute, denke ich. In dieser schwierigen Zeit geht es darum, dass sich der Glaube der Christen bewährt. Warum lohnt sich das Ganze? Weil die Christen eine Belohnung im Leben nach dem Tod erwartet. So sollen sie alle ihre Gaben dafür einsetzen, dass sich diese gute Nachricht verbreitet, dass sich die Bewegung immer weiter ausbreitet im ganzen Römischen Reich und bis ans Ende der Welt. Diese Botschaft ist, Gott liebt die Menschen und er ist gnädig. Das Hauptziel dieser Verkündigung ist, dass Gott überall auf der Erde gelobt und verherrlicht wird. Trotz dieser schwierigen Umstände, in der diese Christen leben, Zeiten der Verfolgung, sollen sie sich freuen, weil es für sie eine Ehre sein soll, für ihren Herrn und Meister Jesus zu leiden, so wie er damals gelitten hat. Es soll eine Ehre sein. Und Jesus wird als das große Vorbild in diesem Brief dargestellt. Er ist der Eckstein, an dem sich ein Hausbau orientierte. Er wird auch der Oberhirte genannt, der sich um alle Sorgen seiner Schafe sorgt. Er ist der, der vorangeht und in dessen Fußstapfen man treten darf. Noch eine Frage ist bei so einem Brief wichtig. Wer ist denn dieser Absender? Wer nimmt sich das Recht, hier so einen Rundbrief an so viele Menschen zu schreiben? Der Schreiber ist jemand, der von Anfang an dabei war, der über 3 Jahre ein Schüler von diesem Jesus Christus war. Und Jesus hatte ihn selbst gesandt. Apostel nannte man sie damals auf Griechisch. Von Jesus selbst hat er den Auftrag erhalten, die Christen anzuführen und seine Gemeinde zu bauen, sie zu versorgen wie ein Hirte. Dieser Absender ist einer von ihnen, von diesen Christen. Er erlebt genauso Verfolgung wie sie. Er ist ein einfacher Fischer, dessen Leben von Jesus umgekrempelt wurde, um 180 Grad geändert. Er war einer, der von Jesus selbst ausgewählt und berufen wurde, nun ein Menschenfischer zu sein. Eigentlich war nichts Besonderes an ihm. Doch vielleicht eins, er hatte eine große Klappe. Er war ein echter Anführer, mutig, impulsiv. Aber er hatte auch seine Schwächen. Da, wo es drauf ankam, da, wo Glauben gefragt war, kamen plötzlich Zweifel und er verleugnete seinen Herrn und Meister. Der Absender ist der einfache Fischer Simon, den Jesus zum Apostel Petrus machte. In seinem Brief verwendet er zahlreiche Zitate aus dem Alten Testament. Er zitiert Mose, Jesaja, Hosea, Psalm und auch Sprüche. Und um seinen Brief anschaulich zu machen, verwendet er auch Bilder und Symbole aus dem Alten Testament. Da geht es zum Beispiel um den Bundesschluss mit Israel, Loskauf, Sühne, Opfer, Priesterschaft, erwähltes Volk, auch so bekannte Bilder für die Zeit damals, Schafe und Hirten, aber auch so Persönlichkeiten wie Sarah, Abraham und Noah kommen drin vor. Was dieser Petrus über Gott schreibt, stimmt mit dem überein, was Jesus gelehrt hat und was auch andere Briefeschreiber im Neuen Testament so geschrieben haben, zum Beispiel ein Paulus. Den Brief schreibt er an Christen, die wahrscheinlich Heidenchristen sind. Das wird an einigen Stellen im Brief deutlich. Der Brief ist in Kleinasien und auch später überall gelesen und abgeschrieben worden und weitergereicht worden. Das war früher so die Praxis. Dieser Brief wurde irgendwann von allen Christen akzeptiert. Und auch spätere Schüler von Petrus, wie ein Polycarp oder ein Irenäus oder Zeitgenossen, die auch zur Zeit von Petrus gelebt haben, ein Papias zum Beispiel, die bezeugen den Brief und sagen, der Brief ist wirklich von Petrus geschrieben. Es kursierten nämlich auch andere Briefe, da hat jemand eine falsche Unterschrift drunter gesetzt. Ein Silvanus, der hat diesen Brief von Petrus in die Hand gedrückt bekommen und hat ihn vorgelesen. Das war glaubwürdig. Im Laufe der Zeit wurde dieser Brief als maßgeblich und als echt erkannt und in den Listen der relevanten Bücher für die Christen mit aufgeführt. Heutzutage haben wir ihn auch und er ist nach den Evangelien, nach der Apostelgeschichte, nach den ganzen Briefen von Paulus und nach den langen Briefen von Hebräer und Jakobus auch im Neuen Testament aufgeführt. Hat dieser Brief noch eine Bedeutung für uns. Auch heute dient er Christen als Ermutigung in schwierigen Zeiten. Ein Leben zu führen, das trotz allem durch Freude gekennzeichnet ist. Das ist möglich, weil wir in Jesus dieses gute Vorbild haben. Jesus ist uns vorausgegangen. Der Brief ist für uns wichtig, weil er uns aufzeigt, was wirklich wichtig ist. In diesem Leben geht es nicht um uns, sondern um Gott, um Gottes Ehre. Er soll verherrlicht werden. Endlich kommt der Silvanus in Pontus an. Pontus war auf dieser Karte zu sehen, ganz oben im Norden. Die Christen scharen sich um ihn und wollen hören, was da in diesem Brief drinsteht. Und Silvanus rollt dieses Schriftstück auf und beginnt ganz vorne zu lesen. Petrus Apostolos Jesu Christus Eklektois. Den Rest werde ich in Deutsch vorlesen. Also, da heißt es, Petrus Apostel Jesu Christi, den Auserwählten, Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters, durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Ein kurzer Briefanfang, der es aber in sich hat. Heute habe ich drei Ziele. Zum einen, dass ihr mit mehr Fragen nach Hause geht, als wie ihr gekommen seid. Das zweite, dass ihr, wenn ihr daheim seid, auch euch auf die Suche macht nach Antworten. Weil da steckt so viel drin, das kann ich heute alles nicht hier beleuchten. Und drittens, dass ihr mit einem Gefühl nach Hause geht, das ihr vielleicht kennt, als ihr noch damals im Sportunterricht auf der Bank saß und ausgewählt wurdet in ein Team, obwohl ihr wisst, dass man nicht zu den Besten gehört. Aber ihr wurdet ins Gewinnerteam, das steht ja am Anfang schon immer fest, ihr wurdet da reingewählt mit diesem Gefühl. Der Brief ist geschrieben worden an auserwählte Fremdlinge. Was sind das für Fremdlinge aus der Diaspora, aus der Zerstreuung? Waren es Juden, die überall im Römischen Reich verstreut waren? Wohl eher nicht. Es sind wahrscheinlich vor allem die Heidenchristen hier angesprochen. Waren es die Heidenchristen aus den niedrigen sozialen Schichten? Die Christen waren in jeder sozialen Schicht vertreten. Im Alten Testament, da gab es auch die Fremdlinge. Das waren die Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob. Sie kamen in ein Land, das ihnen nicht gehörte, und Gott hatte ihnen versprochen, dieses Land wird euch gehören. Ja, auf diese Art und Weise. Christen, die ihr Bürgerrecht im Himmel haben, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Jesus wie einem Fremdkörper gleichen in dieser Welt. Ja, wie so ein Stein im Schuh, der drückt. Sie waren anders als die anderen. Es war ihnen fremd. Den Heiden. Die erste Frage an uns: Fühlen wir uns so als Fremdlinge in dieser Welt? Manchmal schon. Aber manchmal haben wir uns doch ganz gut integriert hier. Jesus betet in seinem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, dass wir in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind. Ich hoffe, dass wir uns nicht allzu gemütlich uns hier auf dieser Erde eingerichtet haben. Weil es kann durchaus sein, dass relativ schnell der Normalzustand für Christen eintritt. Und der Normalzustand war damals und auch heute auf unserer Welt Verfolgung. In dieser Einleitung sehen wir die Dreieinigkeit Gottes. Ich habe sie hier nochmal markiert. Wir haben gesehen, wer die Fremdlinge sind, diese Auserwählten, und wir sehen hier die Beziehung zu diesem dreieinigen Gott. An dieser Stelle könnte man ein großes Fass über die Dreieinigkeit Gottes aufmachen. Und im Verlauf der Kirchengeschichte ist sehr viel darüber diskutiert worden und gestritten. Heute würde es zu weit gehen. Insgesamt passt es einfach nicht in unseren Kopf. Wie kann Gott ein Wesen und doch drei Personen sein. Es gibt viele verschiedene Bilder und Analogien, um das für uns verständlich zu machen, aber jedes Bild hängt irgendwie. Es gibt einfach nichts Erschaffenes, das uns den Schöpfer wirklich akkurat erklären kann. Dieser Begriff Dreieinigkeit kommt ja nicht in der Bibel vor, so an sich, aber es gibt Bibelstellen, in denen all diese drei Personen in einem Atemzug genannt werden. Unsere Stelle ist so eine. Wir sehen hier jede der drei Personen Gottes in Aktion. Gott, der Vater, erwählt nach seiner Vorkenntnis, er erwählt Menschen, die zu ihm gehören sollen. Also vor allem steht, du bist ausgewählt. Wie tut Gott das? Wie wählt er Menschen aus? Tut er es, indem er auszählt? Ja, ich habe Kinderriegel gekauft. Ich habe dafür bezahlt, sie gehören mir. Hat jemand Anspruch darauf von euch? Eigentlich niemand. Niemand hat dafür bezahlt. Sie gehören mir. Und ich darf auswählen zum Beispiel. 1, 2, 3. Du bekommst mal 1. 1, 2, 3. Es ist ziemlich willkürlich, oder? Ich könnte auch nach Sympathie gehen. Ich mag Franzi, die bekommt auch 1. Ist das unfair? Als ich früher Kind war und Geburtstag hatte, da haben die Opa, Oma, wenn ich Geburtstag hatte, ein Geschenk gegeben, aber meine Geschwister haben auch kleine Trostpreise sozusagen gekriegt, weil das ist ja unfair für ein Kind. Ein Kind kriegt Geschenke und die anderen nicht. Aber eigentlich ist es ja nicht unfair. Ich könnte es auch so einen Mix draus machen. Ja, vielleicht habe ich einen Platz in dieser Gemeinde ausgewählt und unter einen Stuhl auch eine Süßigkeit versteckt. Ich wusste nicht, ob dieser Platz besetzt werden wird. Er ist besetzt und zwar auf dieser rechten Seite in der zweiten Reihe, der erste Stuhl. Ruthilde, du darfst einfach unter deinen Stuhl greifen. Ja, du hast auch was gewonnen. Wählt Gott auf diese Art und Weise aus? Haben wir eine Wahl, dass wir ausgewählt werden? Es ist schwierig für uns zusammenzukriegen, wie Gott Menschen auswählt, aber Menschen trotzdem eine echte Entscheidung treffen. Gottes Wahl ist bedingungslos. Es hängt nicht an uns ab, dass wir toll sind, dass wir es verdient haben, dass wir irgendetwas geleistet haben, dass Gott beeindruckt ist. Gott wählt bedingungslos aus. Wen erwählt er? Menschen, die es eigentlich nicht verdient haben. Die, die was bekommen haben, haben es nicht verdient. Und die anderen auch immer noch nicht. Es kann sich ein bisschen unfair anfühlen, aber warum wählt Gott denn aus? Er wählt bedingungslos aus, weil er gnädig ist. Er müsste niemanden retten, er müsste niemanden erwählen, aber er tut es, weil er gnädig ist, weil er die Liebe ist, weil es Gott letztendlich Ehre bereitet. Und letztendlich ist es schwierig für uns, Gottes Entscheidung zu hinterfragen, weil er souverän ist. Er ist der Schöpfer, wir sind seine Geschöpfe. Dass Gott Menschen erwählt, sehen wir zum Beispiel auch im Alten Testament. Da sind es Menschen oder Menschengruppen, Adam und Eva, Noah oder Abraham wird vor allen anderen Menschen erwählt. Der Isaak wird vor Ismael erwählt und Jakob und Esau werden noch im Mutterleib. Da heißt es, dass Gott Jakob erwählt, Esau aber nicht. Israel wird vor allen anderen Völkern erwählt. Könige wie Saul und David oder Propheten, Priester. Und letztendlich ist es nie irgendetwas, was die Menschen geleistet haben, was sie dafür qualifiziert, um in Jesu Team zu kommen, in Gottes Plan eine Rolle zu spielen, wie sie es taten. Auch im Neuen Testament wird oft über Auserwählung, Erwählung gesprochen. Apostelgeschichte, Römer, Epheser, in den beiden Thessalonicher Briefen, 2. Timotheus, 1. Petrus oder auch Offenbarung. Überall gibt es so Stellen, wo Jesus sagt, dass er Menschen auswählt. Und Erwählung ist immer für Christen ein Trost gewesen und eine Gewissheit. Wenn man ins Zweifeln kommt, dann weiß man, Gott hat dich erwählt. Es ist immer eine Ursache für Lob und Dank an Gott, weil er es nicht tun müsste. Und es ermutigt auch, das Evangelium zu verkündigen. Dann haben wir den Heiligen Geist. Auch er ist eine Person der Dreieinigkeit Gottes. Und zum einen ist er am Anfang eines Christenlebens aktiv, weil er den Christen versiegelt. In anderen Stellen der Bibel heißt es, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Wir haben Brief und Siegel sozusagen bekommen. Du gehörst zu Jesus. Der Teufel hat kein Anrecht mehr auf dich. Und auch im weiteren Christenleben spielt der Heilige Geist eine Rolle. Er heiligt, der Begriff der Heiligung, dass man zunehmend verändert wird, umgestaltet wird von Christus in sein Ebenbild. Wir sündigen immer noch, aber wir werden umgewandelt. Dieser Prozess wird abgeschlossen sein, wenn wir bei Jesus sind. Und Jesus selbst ist auch aktiv. Er ist derjenige, der alles zum Ziel bringt. Ihm schulden wir Gehorsam. Warum? Weil er uns von aller Schuld reinigt. Hier ist von Blutbesprengung die Rede. Wurden wir mit Blut wörtlich besprengt? Es ist ein erstes Bild aus dem Alten Testament. Und es gab drei Situationen im Alten Testament, in denen Menschen oder Menschengruppen mit Blut besprengt wurden von Opfertieren. Beim Bundesschluss mit Israel, wenn ein Priester geweiht wurde oder wenn Leprakranke geheilt wurden und das war dann so ein Reinigungszeremoniell. Genau dieses Dritte, das passt am ehesten zu dem, was Jesus tut. Jesus hat uns gereinigt, er hat mit seinem Blut bezahlt. Wir können unsere Sünden nicht irgendwie mit Wasser abwaschen oder so. Es ist allein das Blut Jesu, das uns reinigt von aller Schuld. Und er reinigt uns immer wieder. Silvanus schaut seine Zuhörer an. Weiterhin sind die Gesichter gespannt. Und vielleicht sieht er eine Träne in dem einen oder anderen Auge, weil die Zuhörer sich geliebt wissen von diesem dreieinigen Gott, der sie erwählt hat, noch bevor sie von ihm wussten. Durch den Heiligen Geist haben sie Brief und Siegel bekommen, die Gewissheit, dass sie zu Gott gehören, dass dieser Heilige Geist sie verändert, Stück für Stück. Der Heilige Geist ermutigt, ermahnt und lehrt, wie sie zu leben haben. Und letztendlich sind sie dankbar für Jesus, der sich selbst für sie hingegeben hat, und ihm möchten sie gehorchen, weil durch sein Blut sind sie in Gottes Augen rein und besonders gemacht. Vielleicht sieht Silvanus auch in sehnsüchtige Augen, als er sagt, Gnade und Frieden sei euch vermehrt. Sie haben Gnade erlebt, sie haben Frieden im Herzen, aber können wir je genug von Gnade und Frieden haben, auch in dieser Welt? Gnade und Frieden wünsche ich auch uns. Das ist, was wir heute brauchen und das ist, was Gott uns auch schenkt. Amen.